Gesang und Tanz aus Afrika. In einer Tonaufnahme, die rund 100 Jahre alt ist. 1906 war der Leipziger Afrikaforscher Karl Woyle im Auftrag des Kolonialrates nach Ostafrika gereist, um im Süden der deutschen Kolonie ethnografische Studien zu betreiben. Als er zurückkam, hatte er 1640 völkerkundliche Objekte im Gepäck, 1300 Fotos, 40 Filme und 57 Tonaufnahmen.
Die Erfindung eines Kontinents. 100 Jahre deutsche Afrika-Forschung. Eine Sendung von Dirk Asendorf.
Am Anfang war die Sammelleidenschaft. Die Landkarten, mit denen europäische Expeditionen seit Mitte des 19. Jahrhunderts in Afrika unterwegs waren, hatten noch viele weiße Flecken. Alles war deshalb von Interesse. Der Verlauf von Flüssen und Gebirgen ebenso wie die Sitten und Gebräuche der Menschen. Die Universität Leipzig war von Anfang an ein Zentrum der deutschen Afrikaforschung. Seit 1881 wurden dort afrikanische Sprachen gelehrt und völkerkundliche Studien betrieben. Kaiserreich und Weimarer Republik, Nazi-Diktatur, DDR und die Zeit nach der Wende. In jeder Epoche der jüngeren deutschen Geschichte blickten Leipziger Wissenschaftler nach Afrika. Was haben sie dort gesehen und gehört? Wie haben sie sich Afrika erklärt? Als Karl Woyle nach Tanganyika aufbrach, war das elektrische Tonbandgerät noch längst nicht erfunden. Er hatte einen mechanischen Phonographen im Gepäck. Die Töne wurden über einen Trichter verstärkt und in Wachswalzen eingeritzt. Für afrikanische Temperaturen war Wachs zwar wenig geeignet, trotzdem sind manche Aufnahmen bis heute erhalten geblieben. Wie sie zustande kamen, hat Woyle in seinem 1909 erschienenen Buch Negerleben in Ostafrika geschildert.
Phonographische Aufnahmen sind bei Negern nicht leicht. Man hat den Sänger vor den aufgebauten Apparat gestellt, hat ihm klargemacht, wie er den Kopf halten muss und dass er stets genau in die Trichterachse hineinzusingen hat. »Hast du es begriffen?« fragt man nach diesem Privatissimum den Barden. »Ndio, jawohl«, ertönt es ganz selbstverständlich zurück. Vorsichtig, wie man einmal in Afrika sein muss, lässt man erst Probe singen, ohne den Apparat anzustellen. Der Mann ist noch zu schüchtern und singt zu leise. »Kümbasana, sing doch lauter«, ermuntert man ihn. Eine zweite Wiederholung, unter Umständen sogar eine dritte und vierte. Jetzt geht es, der Sänger ist im Bilde. Ich stelle den Apparat an, gebe das verabredete Zeichen, Sänger und Maschine arbeiten zusammen.
Die perfekte Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine war allerdings nicht von langer Dauer. Denn Musik, das musste der Afrikaforscher Woyle erleben, hat in Afrika eine andere Bedeutung als im europäischen Konzertsaal. Musik ist in Afrika immer mit Bewegung, mit Tanz verbunden. Das galt auch für den stimmgewaltigen, aber blinden Sänger Sulila, den der Leipziger Afrikaforscher zu einer Aufnahme bewegt hatte.
Seine verflixte Gewohnheit des ständigen Kopfdrehens kann er auch vor dem Trichter nicht lassen. Die ersten Aufnahmen von seinen Leistungen wimmeln denn auch von den fürchterlichsten Blechtönen. Mit der raschen Impulsivität, die mich vor so vielen Menschen auszeichnet und die ich an mir schon so oft zu bedauern Veranlassung gefunden habe, die mir aber hier über alle Schwierigkeiten glatt hinweghilft, fasse ich neuerdings den blinden Sänger einfach am Kragen, sobald er seine Löwenstimme erschallen lässt. Dann halte ich das wollige Haupt wie in einem Schraubstock fest, bis der Barde sein Heldenlied zu Ende gebrüllt hat. Ob er zuckt und zerrt und den Kopf noch so energisch zu wenden versucht, ich halte ihn.
Was ist hier geschehen? Hatte sich Karl Woyle nicht auf den weiten Weg nach Tanganyika gemacht, um das ursprüngliche Afrika zu erforschen? Warum nimmt er sein Studienobjekt dann vor dem Trichter des Phonographen in den Schwitzkasten? Hatte er womöglich schon vor der Abreise das Bild des stimmgewaltigen afrikanischen Barden im Kopf, für das er vor Ort nur noch nach Bestätigung und nach Beweisstücken suchte, die er mit nach Hause nehmen konnte?
Ich bin mir nicht sicher, ob man Afrika verstehen wollte, aber man war sicherlich fasziniert. Das war eine Zeit, wo die Europäer das Gefühl hatten, dass sie die Welt allmählich unter ihre Kontrolle bringen konnten. Und das Wissen häufte sich einfach an. Es kamen ständig neue Kenntnisse aus diesem Kontinent und man versuchte, sie wissenschaftlich zu ordnen. Es war einfach ein Reiz, denke ich, ein Gebiet, das noch nicht sozusagen erobert war, wissenschaftlich erobert.
Der Historiker Adam Jones hat die Frühgeschichte der deutschen Afrika-Forschung am Beispiel von Leipzig untersucht. Während sich das Deutsche Reich mit militärischer Übermacht die politische und wirtschaftliche Herrschaft in seinen Kolonien sicherte, zogen die Afrika-Forscher aus, die dort lebenden Menschen in ihre Denkgebäude zu integrieren. Das wichtigste Mittel war dabei die sogenannte Rassenkunde. Dabei ging es nicht nur um eine Klassifizierung von Menschen anhand äußerer Merkmale, sondern immer auch um ihre Einordnung in eine Rangfolge. Während sich die Europäer als Gipfel der Zivilisation fühlten, ordneten sie die Afrikaner den primitiven Völkern zu, an denen man den Beginn der menschlichen Evolutionsgeschichte studieren könne. Und das begeisterte nicht nur Wissenschaftler. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts wurden Afrikaner in kleinen Gruppen nach Deutschland gebracht und in sogenannten Völkerschauen ausgestellt. Besonders beliebt waren Menschen mit exotischen Körpern, zum Beispiel die sogenannten Lippenneger. In Leipzig waren sie direkt neben Elefanten und Löwen im Zoo zu sehen.
Es gab kleine Gruppen in Zentralafrika, die bestimmte Sitten hatten, um ihre Lippen hervorzutun. Und das faszinierte die Europäer, vor allem weil sie meinten, das ist eine Sitte, die bald aussterben würde und deshalb unbedingt dokumentiert werden sollte. Die sollten auch nach Europa gebracht werden und die wurden auch dann in den Völkerschauen gezeigt. Und ja, es gibt noch Leute hier in Leipzig, die sich daran erinnern können, wie sie zum Zoo gegangen sind in frühe 30er Jahren, um solche Personen zu sehen und sich dann gefragt haben, wie kann so ein Mensch überhaupt essen?
Die deutsche Verwaltung hat bewiesen, dass sie den Eingeborenen als den wertvollsten Bestandteil kolonialen Bodens ansieht.
Mai 1939. Der Führer des Reichskolonialbundes, Franz Xaver Ritter von Epp, fordert auf einer Großveranstaltung die Rückgabe der afrikanischen Kolonien. Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg hatte Deutschland sie an Frankreich und Großbritannien abgeben müssen. Nun verbanden die Strategen der Nazi-Diktatur die Rückgabeforderung mit der Behauptung, Deutschland habe seine Kolonien viel besser behandelt als alle anderen europäischen Mächte.
Und dafür haben wir einen ganz gewichtigen und einen unwiderleglichen Beweis, dass sich nämlich unsere Eingeborenen überall anständig und ehrenwert uns gegenüber betragen hatten, wie wir der Macht entkleidet gewissermaßen nackt dastanden und als wir stellenweise planmäßig in den Augen von den Eingeborenen durch weiße Männer heruntergesetzt wurden. Das hätten diese Eingeborenen nie getan, wenn wir nicht vorher in gleicher Weise ihnen gegenüber anständig und ehrenhaft gewesen wären.
Unsere Eingeborenen. Historisch war es nur ein kurzer Weg von der Erforschung zur Inbesitznahme der Bewohner Afrikas. Alles, was die Menschen in Tanganyika, Kamerun oder Togo konnten und wussten, so die Überzeugung der Rassenkundler, das hatten sie der deutschen Kolonialmacht zu verdanken. Diese Haltung war nicht nur die Grundlage für die Idee vom Herrenmenschentum der Nationalsozialisten, sondern sie entwickelte sich auch zu einem erfolgreichen Exportprodukt der deutschen Afrikawissenschaft. Seit Mitte der 20er Jahre studierten nämlich einige weiße Südafrikaner an deutschen Universitäten und erlernten dort das ideologische Rüstzeug, das sie später in praktische Politik verwandelten.
Das berühmte Beispiel ist Hendrik Verwoerd, der zunächst als Ethnologe sich nach deutscher Art ausgebildet hat und später an der Entwicklung von Völkerkunde in Südafrika eine gewisse Anteil hatte und dann zuletzt als Premierminister seine Vorstellungen von getrennten Ethnien, getrennten Rassen in die Wirklichkeit verwandeln konnte.
Worüber Hendrik Verwoerd 1927 in Leipzig promoviert hat, ist nicht mehr bekannt. Seine Dissertation ist während des Krieges verschollen und seitdem in der Universitätsbibliothek nicht wieder aufgetaucht. In Südafrika sind die Folgen der Politik von Hendrik Verwoerd dagegen noch immer sichtbar. In seiner Regierungszeit als Premierminister wurde die schwarze Bevölkerung entrechtet, zwangsumgesiedelt und von jeder höheren Bildung ausgeschlossen. Berühmt und bis heute berüchtigt ist Verwoerds rhetorische Frage, welchen Sinn sollte es haben, ein Negerkind in Mathematik zu unterrichten? Die unselige Verbindung von Rassenkunde, Nazi-Ideologie und südafrikanischer Apartheid ist wissenschaftlich noch nicht aufgearbeitet. Bekannt ist allerdings, dass manche Formulierungen in den südafrikanischen Apartheid-Gesetzen der 50er Jahre wortwörtlich mit den 1935 erlassenen Nürnberger Gesetzen, der Grundlage für die Judenverfolgung in Deutschland, übereinstimmen. Trotz Rassenkunde und Paternalismus, viele der frühen Afrika-Forscher entwickelten eine starke Bindung an Afrika und an die Afrikaner. Mancher verliebte sich auch in eine Afrikanerin und blieb für immer. Oft waren es Einzelgänger, die sich als Afrikanisten den Zwängen der durchorganisierten deutschen Gesellschaft entziehen konnten. Heute würde man sie Aussteiger nennen. Abenteuerlust und Fernweh waren damals und sind auch heute noch wichtige Motive für eine Beschäftigung mit der Afrikanistik. Das galt ganz besonders auch in der DDR. Am Ende einer 15-jährigen Nachkriegspause wurde 1960 das Afrika-Institut an der Leipziger Karl-Marx-Universität neu gegründet. Das war die Zeit, als in schneller Folge Dutzende Kolonien in die Unabhängigkeit entlassen wurden. Die DDR witterte darin die Chance, endlich die westdeutsche Hallstein-Doktrin zu unterlaufen, die allen Ländern mit dem Abbruch diplomatischer Beziehungen drohte, die DDR als eigenständigen Staat anerkannten. Afrika rückte also ins Interesse der DDR. Und ein Afrikanistikstudium bot die vage Hoffnung, selber einmal dorthin reisen zu dürfen. Für Ute Rieddorf war das die entscheidende Motivation, sich für dieses Fach in Leipzig einzuschreiben.
Das Erste, was wir beim Studienanfang gesagt bekommen haben, war, dass wir nicht erwarten sollten, jemals nach Afrika zu kommen, weil es noch genügend andere gäbe vom Fach, die noch nicht da gewesen wären. Sodass also wir als Studenten ganz hinten angestellt waren erstmal. Das hat aber, glaube ich, unsere Motivation, das zu studieren und da uns auch richtig für zu begeistern, nicht beeinträchtigt.
Das war das große Dilemma der Afrikanistik in der DDR. Der Wunsch zu reisen war ein starkes Motiv, doch die Möglichkeiten waren äußerst knapp. Reisen ins nichtsozialistische Ausland, und dazu zählten auch fast alle Länder Afrikas, waren in der DDR eines der größten Privilegien. Selbst manche Doktorandin musste in der Afrikanistik ohne eigene Anschauung des Kontinents auskommen. Der Mangel an eigener Anschauung wurde durch umso stärkere Überzeugungen ausgeglichen. Als Bürger der sozialistischen DDR fühlte man sich dem fortschrittlichen Teil der geteilten Welt zugehörig. Dazu zählte man auch die jungen afrikanischen Staaten. Der Blick auf Afrika war davon geprägt.
Das ist eines unserer Anliegen nachzuweisen, dass die Menschheitskultur eine kollektive Leistung ist, zu der jedes Volk seinen Teil beigetragen hat. Wir dienen also auch der Völkerverständigung durch die Präsentation dieser kostbaren alten Stücke.
Lothar Stein, der Direktor des Leipziger Völkerkundemuseums, wurde 1981 im Sender Leipzig zur gerade neu eröffneten Afrika-Ausstellung befragt. Die unschuldigen Kunstobjekte, die während der deutschen Kolonialzeit als Beispiele für Afrikas Rückständigkeit nach Leipzig geschafft worden waren, mussten nun als Beleg für den historischen Materialismus herhalten. Der Ausstellungsleiter und Ethnologe Giselher Blesse klärte die Radiohörer darüber auf.
Die von den Kolonialherren speziell seit Ende des vorigen Jahrhunderts erfundene Legende vom schwarzen Kontinent, vom dunklen Kontinent, vom geschichtslosen Kontinent ist inzwischen zur Genüge zerstört worden. Wesentlich dazu beigetragen haben aber nicht nur Wissenschaftler nicht-afrikanischer Staaten, speziell marxistische Wissenschaftler, sondern auch speziell in den letzten 20 Jahren afrikanische Wissenschaftler selbst.
Die 70er und 80er Jahre waren die Zeit der großen Ideologien im Osten, aber auch im Westen. Der Traum vom afrikanischen Sozialismus, wie er zum Beispiel von Julius Nyerere in Tansania propagiert wurde, übte auf beiden Seiten der Mauer große Faszination aus. Etwas später kam das Bewusstsein für ökologische Fragen hinzu. Und auch hierfür fand man plötzlich Vorbilder in Afrika. Der Ethnologe Peter Junge hat sie in einer Afrika-Ausstellung entdeckt, die zur gleichen Zeit wie in Leipzig im Bremer Überseemuseum aufgebaut worden war.
Wenn man die Texte sich anguckt, dann sieht es so aus, als wären die Tuareg eigentlich eine Versammlung von Grünen, von BUND-Mitgliedern, die eigentlich nichts anderes tun, als darauf aufzupassen, ihr sensibles ökologisches Milieu zu schonen und ihre Kultur entsprechend anzupassen. Dieses Zuschneiden eines kulturellen Wandelprozesses auf die ökologischen Fragen hat mit den Tuareg nichts zu tun, sondern mit den Köpfen der Museumsmacher. Anfang der 80er Jahre waren ökologische Fragen besonders aktuell in der politischen Diskussion. Und dann hat man natürlich mit einer ideologischen Brille ist man losgegangen und hat geguckt, wo tun Leute alles das, was wir auch gerne täten, aber nicht tun, wegen unserer Industrialisierung. Und dann findet man eben die Tuareg, die ökologisch angepasst ihr Vieh halten. Oder man findet die Bamanan, die Lehmhäuser mit Strohdächern bauen und eben nicht aus Zement und Wellblech. Und das wird dann eben auch als eine positive Anpassung an das Umweltmilieu dargestellt. Leute, die in den Häusern wohnen, sehen das oft ganz anders. Wir hatten hier eine Ausstellung über Maasai, wo sich Maasai-Frauen sehr deutlich gegen Lehmarchitektur äußern und das toll finden, Betonhäuser mit Wellblech zu haben, weil man einmal ein Regenfass unters Dach stellen kann und damit Wasser sammeln kann, was man dann nicht weiter beiholen muss. Das Haus auch viel stabiler ist, man muss es nicht einmal im Jahr neu verputzen und es hat auch keine Ritzen, in denen sich Schlangen und Skorpione verstecken. Also die Perspektive ist da ganz anders. Museen zeigen immer das, was sie selber an den Kulturen für wichtig und interessant halten. Und das ist ganz stark durch ihr eigenes kulturelles Bewusstsein geprägt.
In den 80er Jahren galt Afrika nicht mehr als primitiv, sondern ganz im Gegenteil als vorbildlich. Im Westen auch aus ökologischen Gründen. Im Osten vor allem durch die Orientierung vieler junger afrikanischer Staaten am osteuropäischen Sozialismus. In Ost und West versuchte man nun, Afrika mit marxistischen Methoden der Gesellschaftsanalyse zu verstehen. Anne-Sophie Arnold, die damals am Leipziger Afrikanistik-Institut promovierte und noch heute dort lehrt, bedauert, dass die damaligen Ansätze inzwischen in Vergessenheit geraten sind.
Bestimmte Bewertungen und Sichtweisen auf manches in Afrika war durchaus sinnvoll und hat sich in mancherlei Herangehensweise von dem nicht grundsätzlich unterschieden, was teilweise von Kollegen, die wir dann nach der Wende kennenlernten, in den Altbundesländern betrieben wurden. Also teilweise auch ein bestimmter linker Ansatz bei der Bewertung bestimmter Entwicklungen in Afrika, von marxistischen Analysen, von der Methode her, nicht von den Aussagen dann. Die war durchaus auch anwendbar auf Afrika und ist auch von Leuten in alten Bundesländern so praktiziert worden. Bloß die sind dann dafür nicht bestraft worden, als die Wende war, sondern die Leute im Osten.
Bestraft wurde vor allem ihr Mann Rainer Arnold. Der anerkannte Spezialist für afrikanische Literatur und Übersetzer des Dichters und ersten senegalesischen Präsidenten Leopold Senghor hat das Leipziger Afrikanistik-Institut bis 1991 geleitet. Dann wurde seine Professur abgewickelt. Inzwischen leitet er ein Heimatmuseum in der sächsischen Kleinstadt Wyra.
Übrig geblieben ist überhaupt nichts. Und ich glaube auch, dass das eine wissenschaftspolitische Absicht war. Man mag das deuten, wie man will, aber es ist Fakt, es ist nichts übrig geblieben. Weder personell noch sachlich. Ich bin aber nach wie vor überzeugt, und das ist keine Nostalgie, weil ich also ohne Eifer und ohne nostalgischen Rückblick, da stehe ich absolut drüber. Das betrachtet, der Ansatz der Afrikanistik in Leipzig war moderner als der, der durchweg, wenn man von Bayreuth einmal absieht, damals sehr konservativ gestimmten Afrikanistik in der alten Bundesrepublik.
Als Chef des Leipziger Instituts gehörte Rainer Arnold zu den wenigen Afrikanisten in der DDR, die den Kontinent immer wieder bereisen konnten. Noch heute kann er sich gut an die überwältigenden Eindrücke seiner ersten Afrikareise erinnern, die ihn 1966 in den Senegal führte.
Das war natürlich eine ungeheure Faszination. Aus der engen, kleinen DDR heraus in eine völlig andere Welt, von der man also viel gelesen hatte, von der man sogar geträumt hatte. Also die Farbigkeit und die Vielgestaltigkeit des afrikanischen Seins, das hat mich ungeheuer beeindruckt. Es war auch Enttäuschung dabei. Ich hatte mir Afrika, was die Natur betrifft, als einen bunten und belebten Kontinent vorgestellt. Und das, was ich im Senegal gesehen habe, war eine immerwährende grau, braun, gelbe Farbe, wohin man auch nur sah. Aber das spielte natürlich überhaupt keine Rolle im Grunde genommen.
Hatten Sie die Reisegenehmigung erstmal erhalten, war das Erlebnis für die Afrikanisten aus der DDR viel intensiver als für ihre Kollegen aus dem Westen. Davon ist Rainer Arnold überzeugt. Dazu kommt, dass Devisen in der DDR immer knapp waren. Als er für eine mehrmonatige Gastprofessur auf dem Flugplatz von Freetown in Sierra Leone landete, hatte Arnold gerade mal $50 in der Tasche.
Unsere Lebensbedingungen waren afrikanische. Wir lebten mit ganz wenig Geld, wir lebten ganz bescheiden, wir konnten keine großen Safaris machen. Ich kannte Afrika nie aus der Perspektive eines teuren Hotels. Nie. Das Gästehaus der Universität hat mich beherbergt und beköstigt, aber ansonsten war ich sozusagen bettelarm. Es war eine tolle Erfahrung. Allerdings auch eine harte Zeit, muss ich sagen.
Heute muss kein Leipziger Afrikanist mehr am Hungertuch nagen, wenn er sich nach Afrika aufmacht. Für Reisekostenzuschüsse und Forschungsstipendien ist gesorgt und ein Leipziger Hochschullehrer flog sogar als Berater in der Regierungsmaschine mit, als Außenminister Joschka Fischer zu seiner ersten Afrika-Rundreise aufbrach. Auch für Studierende sind längere Afrika-Aufenthalte selbstverständlich, ermöglicht auch durch Partnerschaftsverträge mit mehreren afrikanischen Universitäten. So konnte Ute Rieddorf, die 1989 ihr Afrikanistikstudium noch in der DDR begonnen hatte, nach der Wende für ihre Diplom- und Doktorarbeit mehrere Monate nach Dar es Salaam reisen und dabei endlich auch die Abenteuerlust befriedigen, die sie zum Afrikanistikstudium nach Leipzig gebracht hatte.
Ich war beide Male allein unterwegs, war also in kein Kollektiv irgendwie eingebunden, hatte auch keine Teampartner oder so, sondern habe mir meine Feldforschung selber organisiert und dann auch durchgeführt. Und insofern war das schon ein Abenteuer als Frau allein in der afrikanischen Großstadt für 4 Monate.
Inzwischen ist die Afrikanistik auch keine Einbahnstraße mehr. Schon in den 80er Jahren kamen erste Gastwissenschaftler aus afrikanischen Ländern nach Deutschland. Inzwischen ist es üblich, dass nicht nur afrikanische Sprachen, sondern auch ethnologische oder ökonomische Zusammenhänge von Afrikanern in Deutschland erforscht und gelehrt werden.
Zurzeit haben wir sogar der Leibniz-Professor der Universität Leipzig ist ein Kameruner, Professor Simo, der uns über den kolonialen Diskurs und den postkolonialen Diskurs lehrt. Das ist schon ein Beweis dafür, dass sich einiges verändert hat. Das wäre vor 50 Jahren und eigentlich auch vor 20 Jahren unvorstellbar, dass ein Afrikaner nach Leipzig kommt und den Europäern lehrt, wie sie alle so falsch über Afrika nachgedacht haben.
Heute hat Afrika den Zauber des Unbekannten verloren. Längst gibt es auf den Landkarten keine weißen Flecken mehr. Hunderttausende verbringen ihren Pauschalurlaub in Tunesien, Kenia oder Südafrika. Viele Afrikaner leben unter uns. Auf den Märkten werden Schnittblumen aus Kenia, Fisch vom Viktoriasee und Obst aus Südafrika angeboten. Im Fernsehen sind Kriege, AIDS-Kranke und abgasverpestete Großstädte zu sehen. Und afrikanische Musik gibt es in jedem Plattenladen zu kaufen. Zum Beispiel diese CD der westafrikanischen Sängerin Angélique Kidjo. Afrika ist uns näher gerückt. Aber verstehen wir es wirklich? Die Germanistin Aissatou Bouba stammt aus Kamerun und hat das Bild untersucht, das sich deutsche Afrika-Forscher von Afrika und den Afrikanern gemacht haben. Mit Überraschung hat sie festgestellt, dass der Scharfsinn, mit dem gesellschaftliche Verhältnisse in Europa oder Amerika analysiert und erklärt werden, bei der Beschäftigung mit Afrika oft fehlt. Das war in der Vergangenheit so und kommt auch heute noch vor.
Die meisten haben Afrika gar nicht richtig gesehen. Also die, die ich kenne, also oder deren Berichte ich kenne, sie haben Afrika nicht so gesehen, besonders die Afrikaner nicht so gesehen, wie sie waren. Ich muss sagen, dass der Blick, den der Europäer auf Afrika so werft, ist immer noch von einer gewissen Überheblichkeit durchsetzt. Und deswegen ist es auch für den Europäer, ob er das will oder nicht, das ist immer zwiespältig. Afrika bleibt immer noch ein Kontinent mit viel, viel Problemen. Und man fragt sich, woher die Probleme kommen. Und ich habe den Eindruck, dass man dazu neigt, diese Probleme mit dem Wesen der Afrikaner selbst zu erklären.
Am 6. Oktober 1889 stand der Leipziger Afrikaforscher Hans Meyer als erster Europäer auf dem Kilimandscharo, dem höchsten Gipfel Afrikas. Hat er wirklich einen Überblick gewonnen? Als Karl Woyle 1906 afrikanische Musik und Tanz auf seine Wachswalzen bannte, hat er hingehört und hingesehen? Und vor allem, hat er verstanden, welche Bedeutung der Gesang und die Bewegung für die Menschen hatte, die er beobachtete? Haben sich die Befreiungskämpfer, Schriftsteller und Politiker in Afrika unter Sozialismus oder Ökologie das Gleiche vorgestellt wie ihre Bewunderer in BRD und DDR? Seit über 100 Jahren versuchen sich Afrikanisten, ein Bild von unserem Nachbarkontinent zu machen. Die Fragen, die sie dabei gestellt und die Antworten, die sie gegeben haben, hatten immer nur zu einem Teil mit dem zu tun, was in Afrika passierte. Mindestens ebenso stark spiegelten sie die Verhältnisse und Sichtweisen wider, die zu der jeweiligen Zeit in Deutschland vorherrschten. Die Afrikanistik hat Afrika nicht entdeckt, sondern immer wieder neu erfunden.